Vielen Dank für diese Anbetungszeit. Und mancher hört ja die Predigten ohne Gottesdienst, also ohne das davor. Und im Grunde genommen haben diese Lieder schon das ganze Evangelium erzählt, die gute Nachricht. Und jetzt steigen wir ein in eine Reihe über Gleichnisse, die Jesus erzählt. Und dazu erstmal eine kleine Vorbemerkung, denn das Leben schreibt ja die schönsten Geschichten. Und Jesus ist der Geschichtenerzähler überhaupt. Wenn er anfängt, von Gott zu reden, dann erzählt er Geschichten. Und er versieht sie mit einem Raum. Denn er erzählt die Geschichten so, dass bei uns ein Raum entsteht zum Selberdenken, zum Selberglauben. Zum selber überlegen, was hat diese Geschichte mit meinem Leben zu tun und der Weltgeschichte. Jesus redet in Gleichnissen vom Reich Gottes, von Gottes neuer Welt, die heute schon anfängt. Wie Gott handelt und wirkt, dazu erzählt er in Bildern. Nun leben wir in einer Zeit der Bilderflut. Worte sind schon inflationär und Bilder auch. Deshalb stumpfen wir ab, auch gegenüber Bildern. Wir schauen gar nicht mehr genau hin. Und wenn wir in den nächsten 6 Wochen Gleichnisse betrachten, ja, dann möchte ich mich und euch einladen, mal langsamer zu werden, hinzuschauen, einzutauchen in ein Bild und als Hörer das auszulegen. Denn Bilder können ja eine mächtige Wirkung haben, aber Bilder können auch ein falsches Bild vermitteln. Wir brauchen zu Bildern eine Auslegung. Deshalb hat Jesus oft auch seine eigenen Gleichnisse ausgelegt, damit seine Jünger und Jüngerinnen verstehen, wie dieses Bild gemeint ist. Und es gibt auch eine Missdeutung seiner Bilder. Wir brauchen also Achtsamkeit in der Bildbetrachtung. Offene Augen für das Bild, offene Ohren für die Auslegung und ein offenes Herz für das, was Gott ja, in uns verändern möchte, was Gott anstoßen möchte. Deshalb ist das auch mein Gebet, dass Gott unsere Augen öffnet für seine Bilder und seine Ohren, unsere Ohren für die Auslegung und vor allen Dingen das Herz als Einzelner und als Gemeinde, was er zeigen möchte. Lukas 14, ab Vers 16. Ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen, kommt, es ist alles bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Krasse Geschichte. Alles ist bereit, was in diesem Bild beschrieben wird, ist ein Festessen. Es ist schon alles gedeckt, die Speisen sind schon gekocht, der Wein ist schon geöffnet, dass man atmen kann und die Gäste müssen nur noch kommen. Und es war damals im Orient üblich, dass man erstmal schriftlich eingeladen wird und dann, wenn alles fertig ist, nochmal mündlich, damit man sich dann auf den Weg macht. Aber was ist das für eine krasse Geschichte in Lukas 14? Einer nach dem anderen sagt ab. Alle entschuldigen sich. Keiner der Gäste kommt. Haben die Eingeladenen wenigstens gute Gründe? Jesus erzählt. Einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der erste sagte zu ihm, ich habe einen Acker gekauft. Jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespanne gekauft. Ich bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte, ich habe gerade erst geheiratet, ich kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Schauen wir uns diese Gästeliste an, das scheinen nicht sehr reiche Menschen zu sein, aber wohlhabende. Sie können immerhin ein Grundstück kaufen oder Lastkraftwagen, denn das waren Ochsengespanne damals. Also wohlhabende Gäste. Nur, wer bitte kauft erst und begutachtet dann? Wer bitte kauft Ochsen und Grundstück und sagt dann, oh ja, jetzt muss ich mir mal ansehen, was ich gekauft habe. Und wenn man es schon gekauft hat, dann kann man die Besichtigung auch verschieben. Das sind faule Ausreden. Das sind wirklich sehr leichtfertige Gründe, nicht zu kommen. Und dass man gerade geheiratet hat, ist ja schön und gut. Aber heißt das, dass man die Ehefrau nicht mitnehmen kann zum Fest? Dass man nicht mit der Ehefrau zum Fest kommen kann? Also die meisten Ausleger sind sich hier einig. Das sind sehr leichtfertige Gründe, nicht zu kommen. Es sind Ausreden. Faule Ausreden. Und eigentlich sagen die Gäste damit, ich habe was Besseres vor. Ich habe es gar nicht nötig, zu deinem Fest zu kommen. Mir ist anderes wichtiger, meine Geschäfte, die Beziehung, die ich mir selber ausgesucht habe. Das, was mich im Leben umtreibt, ist mir wichtiger als deine Einladung. Ich habe gerade geheiratet. Ich habe so viel zu tun. Ich habe meine Geschäfte zu erledigen. Ist das nicht sozial unlogisch? Denn dazu dient ja eigentlich ein Fest, dass man noch neue Geschäftsbeziehungen knüpft, dass man ein soziales Netzwerk erweitert. Dazu dienen ja Feste normalerweise, dass es eine Gelegenheit ist, im sozialen Netz noch weitere Netze zu spannen. Und normalerweise lädt ein Gastgeber auch die Menschen aus seiner sozialen Schicht ein und etwas darüber hinaus, um zu expandieren. Und deshalb erzählt Jesus dieses Gleichnis, und zwar als er bei einem Gastmahl ist, bei einem religiösen Führer, einem Pharisäer, und er sagt dem Gastgeber ohne Gleichnis sehr direkt, wie er seine Gästeliste zusammenstellen soll. Vor unserem Text, den ich eben gelesen habe, sagt Jesus direkt zum Gastgeber, wenn du ein Mittag- oder Abendessen gibst, lade keine Leute ein, die wiederum dich einladen können. Nicht deine Freunde, deine Brüder, deine Verwandten oder reichen Nachbarn. Sonst ist deren Einladung dein ganzer Lohn. Wenn du zu einem Mahl einlädst, ja, dann lade Arme, Verkrüppelte, Gelähmte und Blinde ein. Glückselig wirst du sein, denn sie können dir nichts zurückgeben. Du wirst aber deinen Lohn bekommen, wenn Gott die Gerechten vom Tod auferweckt. Damit sagt Jesus also ohne Bild und ohne Gleichnis sehr direkt zu dem Gastgeber, ändere dein Verhalten, wenn du ein Fest vorbereitest. Stell die Gästeliste anders zusammen. Bleib nicht in deiner Familie, bleib nicht in deiner sozialen Blase, bleib nicht in deinem sozialen Dorf. Lade Menschen ein, die damit gar nicht rechnen, die sich das gar nicht ausrechnen, dass sie auch dazugehören. Lade Menschen ein, von denen du nicht erwartest, dass sie dir etwas zurückgeben, dass sie dich auch einladen können. Betrachte deine Gastfreundschaft nicht als Tauschgeschäft. Lerne großzügig zu sein, sozial zu teilen. Lerne zu teilen. Lerne das Leben zu feiern mit Leuten, die anders sind. Und wenn du diese Worte, die Jesus direkt zum Gastgeber sagt, in deine Praxis heute umsetzen würdest, wenn ich das tun würde, dann würde sich sofort unser privater Lebensstil ändern. Der Glaube hätte direkte Auswirkungen auf unsere Familienfeiern, auf unsere Hochzeiten, auf jede Art von Geburtstagsfeier. Denn unsere Gästelisten funktionieren so, wie es normalerweise ist. Wir laden die Verwandten, die Freunde und die reichen Nachbarn oder sympathischen Nachbarn ein. Und was Jesus hier einem Gastgeber sagt, das hat auch dieser Gastgeber damals und das habt auch ihr schon immer mal gehört. Das steht schon in der Tora des Judentums und im Christentum. Immer wieder werden wir zu einer sozialen Bekehrung aufgefordert, uns auch den Armen, den Benachteiligten, Menschen am Rand zuzuwenden, Menschen, die anscheinend auf den ersten Blick nichts zu geben haben, großzügig zu sein. Und das entspricht auch der Vision, die alte Vision der alten Propheten, dass im Reich Gottes einmal Reiche und Arme an einem Tisch sitzen werden. Und auch der Apostel Paulus spricht darüber, wenn er über das Abendmahl spricht, dass die Reichen nicht einfach ans Buffet stürmen sollen, sondern auch die Arme versorgen und dass es sogar beim Abendmahl diese Art Liste gibt. Aber halt da nochmal inne. Bei diesem sozialen Appell, die Gästeliste neu zu besehen, andere Menschen einzuladen, die gar nicht damit rechnen. Und das hört einer, der dabei ist, und der sagt auf einmal, glücklich, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Glückselig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Und auf einmal geht es nicht mehr nur um die Familienfeste hier auf der Erde. Auf einmal geht es darum, Wer mit Gott das Fest aller Feste feiert, wer im Reich Gottes am Tisch sitzt. Auf einmal geht es in diesem Raum, wo Jesus sitzt, mit Leuten, die miteinander essen, um die Frage, wo verbringe ich die Ewigkeit? Was kommt nach meinem Leben? Wie stehe ich dazu, dass es ein himmlisches Festmahl geben soll bei Gott? Und darauf antwortet Jesus jetzt. Nicht mit Argumenten, nicht mit einem Heilsplan, sondern mit einem Gleichnis, einer Geschichte vom großen Gastmahl und den großen Ausreden. Wir haben die Ausreden noch im Ohr. Statt dankbar die Anleitung anzunehmen, ist einigen eingeladen, wichtiger ihre Geschäfte zu machen oder in ihren gewählten Beziehungen zu bleiben. Ihr gewählter Lebensstil, ihr Komfort hält sie ab. Und Jesus erzählt jetzt im Gleichnis, wie der Gastgeber im Gleichnis reagiert. Sie beleidigen den Gastgeber ja, sie brüskieren ihn, indem sie sich ja so eine echt schlechte Ausrede ausdenken. Und dann, Jesus erzählt im Gleichnis, der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener, lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt, bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener, Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu ihm, geh hinaus aus der Stadt, auf die Landstraßen, an die Zäune, dränge die Leute, dort herzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. An dieser Stelle merken wir doch, der Gastgeber, der wird höchst ärgerlich. Der reagiert total menschlich. Vorsicht, es geht hier nicht gleich um Gott. Es ist erstmal ein Gastgeber im Gleichnis. Und aus Wut, aus Ärger lädt er die Armen ein. Und weil immer noch Platz ist, lädt er noch die Leute ein, die außerhalb der Stadt von der Landstraße sind. Landstreicher. Und er lädt weiter ein. Er sucht neue Gäste. Er hört nicht auf einzuladen. Er will, dass sein Fest stattfindet. Aus Ärger will er die Erstgeladenen brüskieren. Mein Fest findet statt, auch wenn ihr nicht dabei seid, weil ihr nicht gekommen seid. Und aus gekränkter Gastgeber-Ehre sorgt der Gastgeber dafür, dass seine Speisen nicht weggeschmissen werden, dass die Vorbereitung nicht umsonst war, sondern dass das Festmahl stattfindet, eben mit anderen Gästen. Und der Gastgeber im Gleichnis, der nötigt sogar die Eingeladenen zu kommen. Jetzt kommt aber, das Fest findet statt, die Speisen werden kalt. Ich muss die Getränke sonst wegschmeißen. Und das Festessen fällt nicht aus. Schauen wir uns dieses Bild an. Das Gleichnis, von dem Jesus erzählt. Es ist erstmal eine krasse Geschichte von etwas Wunderschönem. Und ich wünschte, ich hätte es noch schöner gemacht hier und hätte euch hier die Speisen aufgebaut. Aber ich glaube, ihr habt alle innere Bilder, die jetzt entstehen. Also ihr seht eure Lieblingsspeise, eure Lieblingsgetränke und ihr seht einen festlich gedeckten Tisch. Und das ist erstmal das, wovon Jesus erzählen möchte. Das Festmahl Gottes ist wunderschön. Und dann erzählt er von etwas zutiefst Menschlichem. Dass Menschen faule Ausreden haben, nicht zu kommen. Dass ihnen anderes wichtiger ist. Dass sie es aufschieben, verschieben. Und jeder von uns, der schon mal jemanden erlebt hat, der nicht kommen will, aber das nicht so richtig sagen will, hat das doch schon mal erlebt. Und er erzählt von noch etwas sehr Menschlichem, nämlich einem zornigen Gastgeber, der brüskiert ist, und der dann sein Fest auf andere Weise feiert. Und nun, was denkt der Mann, der real mit Jesus am Tisch sitzt und der gesagt hat, glücklich, wer beim Festmahl Gottes dabei ist. Was denkt der jetzt? Denn Jesus sagt ihm ja eine Antwort, aber was denkt er? Er sagt ja, es wäre doch zu schön, wenn Menschen mit Gott die Ewigkeit verbringen. Das wäre doch das Schönste für jeden Menschen, wenn er die Ewigkeit mit Gott verbringt. Das wäre doch Glück im Leben, wenn man wüsste, dass man in Beziehung zu Gott ein Leben lang und darüber hinaus feiern kann. Das wäre doch das Wichtigste für jeden Menschen, beim himmlischen Fest dabei zu sein. Und dann erzählt Jesus, dass vielen vieles viel wichtiger ist. Menschen, die persönlich eingeladen wurden, Menschen, die das verstanden und gehört haben, worum es geht. Und obwohl das Reich Gottes so schön ist wie ein Festmahl mit fetten Speisen und Wein, wie Jesaja 25 beschreibt in dieser alten Vision. Und dann gibt es Menschen, die arm sind und die die Einladung annehmen. Arme Menschen damals und heute sind ja Menschen, die erstmal nicht zu essen haben, sprichwörtlich. Und wem das Nötigste fehlt, der müsste eigentlich auch anfangen, an Gott zu zweifeln. Gott nicht zu vertrauen. Wo ist denn Gott, wenn ich nichts habe, wenn mir das Wichtigste fehlt? Wer arm ist, müsste eigentlich anfangen zu sagen, ich soll Gott vertrauen, der hat was Gutes mit mir vor, da hat ein schönes Fest. Das wäre schön. Und Jesus merkt, dass die Perspektive kippt, weil die Armen sind es, die kommen. Und die Wohlhabenden sind es, die nicht kommen. Die satt sind, sind die, die nicht kommen. Und einer, der von einem Tag alles verliert, von einem Tag auf den anderen, wie jetzt durch das Hochwasser oder durch lebensbedrohliche Krankheit oder durch ein anderes Schicksalsschlag, wie soll der Gott vertrauen? Und Jesus erzählt, dass gerade Menschen, die nicht zurückgeben können, oft diejenigen sind, die dankbar werden für diese Einladung, die gerne kommen, die sagen, es gibt nichts Wichtigeres. Und dass diejenigen, die die Hände voll zu tun haben mit ihren Geschäften und mit ihren selbstgewählten Beziehungen, dass die diejenigen sind, die die Einladung offenbar liegen lassen. Nun hat in der Auslegungsgeschichte dieses Gleichnisses haben sich viele Prediger einfach gemacht, christliche Prediger. Sie haben das Gleichnis allegorisch auf die Juden bezogen. Und sie haben eine quasi antisemitische Predigt daraus gemacht. Naja, die Juden haben die Einladung abgelehnt, aber wir Heiden sind jetzt die, die eingeladen wurden. Das stimmt aber schon deswegen nicht, weil die ersten Jüngerinnen und Jünger Jesu waren alles Juden, die Jesus nachfolgten. Und außerdem ist es eine zu einfache Auslegung, weil dann die, die ablehnen, die anderen sind. Und es ist natürlich immer einfacher, wenn der andere derjenige ist, der sich ändern muss. Aber Jesus erzählt die Geschichte so geschickt, dass er einen Spiegel vorhält, und zwar denen, die mit ihm am Tisch sitzen. Und im Spiegel der Geschichte stelle ich mir folgende Frage: Wie gehe ich mit Gottes Einladung um? Wie halte ich Gott manchmal auf Distanz? Was verdrängt Gott aus dem Leben? Wie reagiere ich auf Gottes Einladung? Welche faulen Ausreden kenne ich nur zu gut? Die Geschichte erzählt, Gottes Reich kommt. Sein endzeitliches Festmahl findet statt. Der himmlische Festtisch ist gedeckt. Es werden Reiche und Arme dort sitzen. Menschen aus allen möglichen Völkern, aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Sprachgruppen, auch aus allen Frömmigkeitsprägungen und Kirchen und Synagogen. Gott kommt zu seinem Ziel. Das sagt dieses Gleichnis. Das sagen auch die Prophetien. Aber mit Ernsthaftigkeit und Gelassenheit sagt das die Schrift. Sein Festessen fällt nicht aus. Da können wir machen, was wir wollen. Wir könnten auch aufhören mit unserer Gemeinde. Das Festessen würde trotzdem stattfinden. Aber zum Gottesbild von Jesus gehört, Gott meint das ernst mit seiner Einladung. Gott meint das ernst mit seiner lebenslangen Beziehung, die bis in die Ewigkeit mündet. Gott lädt ein, immer wieder, aus Liebe, mit Geduld. Aber was Gott nicht tut, weder im Gleichnis noch in echt, ist, dass er den Termin verändert. Dass er seine Art der Einladung verändert. Dass er sein Fest absagt, weil du noch keine Zeit hast. Er passt sich auch nicht immer wieder seinen Wünschen an und macht es den Gästen noch schöner und überlegt sich, ob er die Einladung noch anders ausspricht und ob ein anderer Termin vielleicht besser wäre oder eine andere Uhrzeit. Nein, für mich spricht aus diesem Gleichnis auch eine tiefe Ernsthaftigkeit der Frage, wie gehe ich mit der Einladung Gottes um? Und in diesem Gleichnis schwärmt ja einer davon, wie schön es wäre, sie anzunehmen. Wie schön es wäre, dabei zu sein. Und daraufhin erzählt Jesus, ja, es ist alles bereit, es ist alles angerichtet. Nehme ich die Einladung an und bewege ich mich auf Gott zu? Oder was hindert mich? Mit Corona, ohne Corona? Was hindert mich im Alltag mit Gott zu leben? Gibt es für dich Lieblingsausreden? Darf ich dich das so fragen? Entschuldigung, dich auf den Weg zu machen, lieber zu Hause zu bleiben, bei dir selbst, statt dich auf den Weg mit Gott zu machen. Und ich glaube, das sagt Jesus nicht Leuten, die noch nie was von Gott gehört haben und die sagen, ja, ich habe doch vor 40 Jahren diese Entscheidung getroffen, das ist doch alles schon erledigt. Das sagt er ja gerade Leuten, die hochreligiös sind. Meine Geschäfte, meine Sorgen, meine Beziehungen können das Leben mit Gott verhindern. Jesus sagt das in der Bergpredigt in Matthäus 6. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Und dann sagt Jesus, macht euch deshalb keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selbst sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Es ist alles angerichtet. Was für ein Glück, dabei zu sein. Heute. Amen. Und so wie wir im Lobpreis vor der Predigt gehört und gesungen haben, wie Jesus aus Liebe auf die Welt gekommen ist, um davon Menschen zu erzählen, dafür sogar zu sterben und aufzustehen, wollen wir jetzt mit zwei Liedern ja auch diesen Text, dieses Thema besingen und antworten. Und ich möchte uns dazu einladen, auch so in einer betenden Haltung zu Gott zu kommen. Es sind zwei sehr bekannte Lieder der Einladung, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und dann macht dieses Lied eine Bewegung, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Ich kann etwas ändern. Und ich muss euch sagen, seitdem wir angefangen haben als Familie Weihnachten, mit anderen Menschen Weihnachten zu feiern, als nur mit der Familie, hat sich unser Weihnachtsfest total verändert. Und das ist nur ein kleines Beispiel, wo ich das für mich erlebt habe. Wenn das in die Praxis kommt, wovon Jesus spricht, ändert sich tatsächlich das Leben. Und dann haben wir ein zweites Lied ausgesucht, das heißt, wie ein Fest nach langer Trauer. Ist auch wohl bekannt, aber es besingt in Bildern, wie auch Versöhnung geschehen kann und dazu führt, dass man Teil des Festes ist und nicht sich abhalten lässt von Bitterkeit, von Unversöhnlichkeit, von Zwietracht zwischen Menschen. Ich möchte für diese zweite kleine Anbetungszeit mit uns beten. Und wer mag, den bitte ich aufzustehen. Du bist gut, Herr, du bist unfassbar gut und großzügig. Und wenn ich mir dein Fest mal vorstelle, dann sehe ich das schönste Fest, das ich mir vorstellen kann. Dann sehe ich einen reich gedeckten Tisch, dann sehe ich Atmosphäre, eine einladende Atmosphäre, ein Willkommen. Und gleichzeitig, Herr Jesus, sprichst du auch mit allem Ernst in diesem Text davon, dass uns so vieles so oft wichtiger ist und wir uns abhalten lassen. Und ich kann mir gar nicht ausmalen, wie dich das auch wütend macht oder auch traurig oder ja richtig ärgert und wie du denkst, wieso kommt meine Liebe nicht an? Und deshalb wollen wir antworten auf deine Liebe und ich bitte dich, schütte deine Liebe neu aus, sprich deine Einladung neu aus, sprich sie ganz persönlich in unser Herz, dass wir merken, jeder Einzelne merkt, tatsächlich auch ich bin gemeint, ich kann mich neu hinwenden zu Gott. Ich kann meinen Alltag ändern und ich kann mich einfach zu ihm hinbewegen. Und das, was mich hindert, was es so schwer macht, das kann auch beiseite geräumt werden. Danke, dass du geduldiger bist als dieser Mensch im Gleichnis. und dass heute Gelegenheit ist, jetzt mit dir Zeit zu verbringen, ins Gespräch zu kommen. Und so wollen wir singend beten und vor dir sein. Amen.